von einem zum nächsten haben wir dann über Umwege mit einem super coolen und multidisziplinären Team an der TUM den Chatbot auf die Beine gestellt, der bis heute noch live ist.
Denn tatsächlich gibt es einige sehr spannende Studien jetzt aus der letzten Zeit, die eben zeigen, dass Chatbots ein wahnsinniges Potenzial haben, die psychische Gesundheit zu verbessern und auch gegen Depressionen und Ängste zu helfen.
Das waren Milena Stegner und Jan Plühr. Sie gehören zur ersten Auswahl von Future Scouts. Mit ihren Analysen und Perspektiven machen sie Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Hochschulsystems sichtbar und geben Impulse zur Veränderung.
Die Future Scouts Initiative, die jetzt auch im Vision Track der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbands angesiedelt ist, ist sozusagen eine neue Maßnahme seit letztem Jahr, mit der wir glauben, einen guten Beitrag leisten zu können, um Hochschulen innovativ und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.
Jasmin Jabarian leitet das Programm. Sie erklärt, wer dahinter steckt und welche Ziele die Future Scouts verfolgen.
KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
Herzlich willkommen zur 20. Folge von KI kapiert. Tatsächlich ist es die 20. Folge und damit ein Jubiläum. Und es ist auch eine besondere Folge natürlich, denn wir haben heute nicht nur einen Gast, wie das sonst so üblich ist, sondern es sind gleich drei. Und zwar habe ich Jasmin Jabarian, Jan Plühr und Milena Stegner zu Gast. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam über das Future Scouts Programm sprechen können. Eine gemeinsame Initiative des Stifterverbandes und der Reinhard-Frank-Stiftung und ein interessantes Programm, weil es eben danach fragt, was Studierende beitragen können, um einen Innovationsprozess an Hochschulen voranzutreiben. Und das wollen wir heute näher kennenlernen und mal gucken, was das auch für unsere Community dieses Podcasts bedeuten könnte. Jasmin, du bist die Programmleiterin des Programms Future Scouts. Was soll das leisten? Wen habt ihr gesucht, um das umzusetzen?
Ja, hi Stefan. Mit der Future Scouts Initiative möchten wir, wie du gerade schon im Intro gesagt hast, das deutsche Hochschulsystem mit innovativen und zukunftsorientierten Impulsen stärken. Und da sehen wir Studierende bzw. studentische NachwuchswissenschaftlerInnen als eine ganz zentrale Zielgruppe, mit der ja Innovationen vorangetrieben werden können und haben dazu eben das Future Scouts Programm ausgerufen. Die Future Scouts beobachten über ein Jahr hinweg internationale Trends, Entwicklungen im Hochschulbereich, identifizieren ja, sogenannte Weak Signals und Good-Practice-Beispiele und analysieren eben auch deren Transferpotenziale für den deutschen Hochschulkontext. Und dazu haben wir Masterstudierende und Promovierende gesucht, deren Studien- und Forschungsschwerpunkte eben ganz eng auch an dem Thema sind. In der aktuellen Pilotkohorte ist es alles rund um den Bereich generative KI in der Hochschulbildung. Und siehst du jetzt auch gleich im Gespräch mit Milena und Jan, dass für uns eben auch ganz zentral war, Personen mit an Bord zu holen, die eben schon eine inhaltliche Expertise mitbringen, die sie dann auch in ihre Monitoring-Analysearbeit einfließen lassen können und ja eben die Aktivitäten im Future Scouts-Programm dann auch sinnvoll für ihre eigene akademische Entwicklung und ihre eigenen Vorhaben nutzen können, aber eben auch die Expertise mit ins Programm bringen. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt auch was gleich noch im Gespräch mit Sicherheit gut durchscheint. Aber vielleicht noch als Zusatzbemerkung, was für uns auch ganz entscheidend war und ist eine Interdisziplinarität in der Future Scouts Initiative. Das heißt, wir legen im Programm großen Wert darauf, unterschiedliche Fachrichtungen zusammenzubringen und sehen das als große Chance, um dann eben auch ja so ein komplexes Thema wie KI in der Hochschulbildung aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.
Ja, jetzt habt ihr euch natürlich für uns sehr interessant als KI Campus auf das Thema generative KI bezogen in dieser ersten Runde. Warum ist das für Hochschulen aktuell so besonders relevant?
Also ich glaube, es ist ganz klar, dass generative KI extrem große Chancen, aber eben auch viele Herausforderungen für die Hochschulbildung mit sich bringt und das eben auch weltweit. Also dass Hochschulen in der Breite vor der Frage stehen, wie sie eigentlich Studis, aber auch VertreterInnen von anderen Statusgruppen auf die Zukunft vorbereiten, die eben von KI geprägt sein wird. Und dass es dann nicht nur um ja, so kleinere, kurzfristige Anpassungen geht, sondern große auch strategische Fragen, wie sich Lernkulturen verändern, was es vielleicht auch an ja, ethischen, rechtlichen, auch didaktischen Rahmenbedingungen angeboten braucht und wie überhaupt so eine institutionelle Transformation gestaltet werden kann. Und da haben wir jetzt in der oder für die Pilotkohorte gesagt, sehen wir ein großes Potenzial, gerade auch von internationalen Entwicklungen zu lernen und haben uns deswegen dann auch stifterverbandseitig zusammen mit der Rainer-Frank-Stiftung dazu entschieden, im Future Scouts-Programm genau hier thematisch anzusetzen und das als einen Schwerpunkt für die Pilotkohorte auszuwählen.
Okay, und vielleicht kannst du hast jetzt gerade schon die Stiftung erwähnt, vielleicht kannst du noch mal was sagen dazu, wie dieses Programm aufgesetzt ist, wer dahinter steht und vielleicht auch an diesen Ergebnissen interessiert ist.
Ja, gerne. Das Future Scouts Fellow-Programm ist eine Programmkooperation des Stifterverbands in der Reinhard-Frank-Stiftung. Und mit der Reinhard-Frank-Stiftung arbeiten wir tatsächlich schon seit einigen Jahren sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammen, rund um auch das Thema, ja, wie man Hochschulen über studentische Change Agents, InnovatorInnen zukunftsfähig weiterentwickeln kann. Und die Future Scouts-Initiative, die jetzt auch im Vision Track der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbands angesiedelt ist, ist sozusagen eine neue Maßnahme seit letztem Jahr, mit der wir glauben, einen guten Beitrag leisten zu können, um Hochschulen innovativ und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.
Vielleicht können wir später nochmal darauf eingehen, was ihr jetzt als nächstes vorhabt und wie ihr auch die Ergebnisse dann sichtbar machen wollt. Denn das ist ja ganz wichtig, dass möglichst viele auch davon profitieren können, von den Ergebnissen. Aber jetzt würde ich gerne erstmal Milena vorstellen. Milena, du bist Doktorandin im Bereich KI, Ethik an der Universität Freiburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin für KI-Projekte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns sagen, was du gemacht hast, was dich qualifiziert hat, um an diesem Programm teilzunehmen.
Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen. Also ich habe tatsächlich länger für ein Bildungsprojekt gearbeitet, für ein gemeinnütziges. Und ich habe da den Einstieg in die KI sozusagen gewagt. Und wir haben damals Bildungsmaterial erstellt zu Ethik der künstlichen Intelligenz. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Einstieg in das Thema. Und ich habe dann eben mit meiner Promotion begonnen an der Universität Freiburg zum Thema Social Chatbots als Freundinnenersatz. Wo es eben darum geht, der Fokus liegt hier auf den Teenagern und es geht eben darum, so welche Einstellungen Teenager eigentlich haben gegenüber Chatbots als Freundinnen und auch, was das wohl mit Teenagern oder Freundschaften generell machen wird in der Zukunft. Mhm. Das war so das eine Standbein. Das andere ist eben genau, dass ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bin an der Dualen Hochschule in Heilbronn und auch mit dem KI-Campus zusammenarbeite. Und unsere Aufgabe ist da eben, die sogenannte AI-Literacy oder KI-Kompetenz in die Lehre zu integrieren. Das klingt so ein bisschen kompliziert. Vereinfacht gesagt, es ist eigentlich unsere Aufgabe, eben KI-Kurse in die Lehre zu integrieren und damit die Studis zu befähigen, KI eben nicht nur effizient, sondern auch verantwortungsbewusst einsetzen zu können. Ich denke, das sind so die zwei wichtigsten Säulen.
Mhm. Und jetzt ist es ja wirklich ein sehr spannendes Thema und auch mutig, denn Chatbot als Freundinnenersatz, das weckt ja erstmal wahrscheinlich gewisse Abwehrreaktionen, würde ich denken. Und du gehst ja eigentlich noch weiter, denn du fragst auch, wie diese Bots vielleicht eingesetzt werden können, um die psychische Gesundheit von Studierenden zu verbessern. Besteht da ein direkter Zusammenhang? Ist es eine steile These oder wie weit bist du gekommen in deiner Arbeit, in der Beurteilung so eines Szenarios?
Mhm. Ja, es ist eben total spannend und ich frage mich immer, ob das eigentlich ein deutsches Phänomen ist, dass man wirklich als erstes immer mal auf Abwehrreaktionen stößt. Also das Erste, was die Leute immer sagen, ist immer sofort, ja, aber ein Chatbot kann ja keine Freundin oder Therapeutin ersetzen. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass wir einfach immer zu schnell in dieser Abwehrhaltung sind, ohne uns die Potenziale vielleicht mal einfach neutral anzugucken. Denn tatsächlich gibt es einige sehr spannende Studien jetzt aus der letzten Zeit, die eben zeigen, dass Chatbots ein wahnsinniges Potenzial haben, die psychische Gesundheit zu verbessern und auch gegen Depressionen und Ängste zu helfen. Und es gab zum Beispiel eine Studie, die sehr viel diskutiert wurde, dass eben die Antworten von Chatbots höher gewertet wurden als die Antworten von Therapeutinnen. Und ironischerweise war das vor allem zum Beispiel in der Kategorie Empathie. Und es gibt eben auch weitere Studien, die eben zeigen, dass Chatbots sehr effektiv sein können, Ängste und Depressionen zu verringern. Und trotzdem ist halt oft diese erste Abwehrreaktion immer so, ja, aber sie können Therapeutinnen ja nicht ersetzen. Und ich meine, dem stimme ich definitiv zu. Sie bergen natürlich auch ziemlich viel Gefahren und denen muss man sich bewusst sein. Und die darf man natürlich auf gar keinen Fall aus dem Blick dürfen die geraten. Dennoch denke ich, dass hier ein ganz, ganz großes Potenzial schlummert. Und wenn wir uns vor allem Studierende jetzt angucken, die psychische Gesundheit von Studierenden ist tatsächlich relativ erschreckend, wenn man sich hier Zahlen anguckt. Also es gibt einfach eine sehr hohe psychische Belastung von Studierenden und die ist auch höher im Vergleich zu Gleichaltrigen, die nicht studieren. Mhm. Und wenn wir uns einfach angucken, die Versorgung ist einfach nicht gut genug. Also wir haben nicht genug Therapieplätze. Natürlich wäre das definitiv wünschenswert, aber es ist nicht so. Und deshalb denke ich, man muss da vielleicht manchmal auch ein bisschen pragmatischer denken und vielleicht doch auch einfach sich die Chancen mal angucken, ohne dass wir jetzt immer gleich diese Debatte führen müssen, ob ich irgendjemanden ersetzen möchte oder nicht.
Mhm. Ja, dann tut es mir erstmal leid, dass ich hier direkt die deutsche Position eingebracht habe, aber du hast das ja sehr schön gewendet und man merkt eigentlich auf Anhieb, dass da doch größere Chancen auch liegen, als vielleicht auf Anhieb diese Ängste suggerieren. Jetzt frage ich mich natürlich trotzdem nochmal kritisch, ist da nicht auch ein riesiges Risiko mit verbunden? Denn wir wissen ja, es gibt auch Fälle, wo Menschen über diese Chatbot-Interaktionen bis in den Suizid getrieben wurden. Und das Schlimme ist ja doch, wir wissen ja nicht genau, was da passiert. Wie gehst du damit um? Wie kann man damit umgehen? Und gibt es dafür überhaupt eine Lösung?
Mhm. Ja, genau, das ist richtig. Also es ist ja so, dass wir da eigentlich noch sehr am Anfang stehen. Das heißt, man muss auch mit den Forschungsergebnissen relativ kritisch umgehen. Also es gibt natürlich immer solche und solche Forschungsergebnisse. Und ich denke, wir sind da auch noch zu früh sozusagen, um jetzt finale Schlüsse zu ziehen. Deshalb ist es auch eben einfach sehr, sehr spannend, das jetzt weiter zu beobachten. Und es ist natürlich richtig, dass da einfach wahnsinnige Gefahren irgendwo auch lauern. Das hängt natürlich auch damit zusammen, welche Art von Chatbot ich nutze. Also wenn die quasi auf einem Large Language Model wie jetzt ChatGPT basieren, wo sie eben eine relativ große Freiheit haben, sozusagen zu antworten und die Antworten eben auch auf Wahrscheinlichkeiten basieren, dann kann es eben immer auch passieren, da gibt es eben auch Studien dazu, dass Chatbots wirklich sehr gefährliche Antworten auch geben und kontraproduktive Antworten.
Was wäre eine Lösung? Wie könnten Universitäten kontrollierte Nutzungsbedingungen schaffen?
Eine Lösung, die es gibt, ist eben scripted Chatbots zu verwenden, die dann einfach weniger Freiheit sozusagen haben, in dem, wie sie antworten können. Aber dann fühlt sich die Konversation natürlich auch etwas weniger natürlich an. Und es ist natürlich verständlich, dass wenn eine Universität jetzt so ein Chatbot zur Verfügung stellt, dass sie dann natürlich auch ganz andere Ansprüche hat und der natürlich sicher sein muss. Also das ist ganz klar. Und deshalb ist es eben auch wichtig, da einfach up-to-date zu bleiben und einfach eben zu gucken, wie die Studienlage ist. Und eben auch, wie mögliche Lösungsmöglichkeiten aussehen würden. Ja.
Kann das auch bedeuten, dass man bewusst die Künstlichkeit eben immer wieder betont und deutlich macht, das ist jetzt hier keine Freundin? Denn wie gesagt, es ist ja fast ein bisschen, als könnte man als Provokation verstehen, von Freundin zu sprechen, aber gibt es da auch Ansätze?
Ich denke, die große Gefahr lauert eben darin, dass die meisten Menschen einfach doch zu wenig Grundwissen über künstliche Intelligenz im Allgemeinen haben oder darüber, wie diese Chatbots eben funktionieren. Und ich finde, das ist, was sie eigentlich so gefährlich macht. Also ich bin immer wieder überrascht, auch in meinem Umfeld, wie viele Menschen dann ChatGPT nutzen und irgendwie immer noch denken, das bin ich, das ist ein Bewusstsein, da ist irgendwie jemand da, der dem ich wichtig bin, der mich kennt. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr haarsträubend, wenn man weiß, wie diese Chatbots wirklich funktionieren. Und ich denke, da liegt eigentlich die wirkliche Gefahr. Und das Interessante ist aber, dass man, also selbst wenn darauf in den Studien immer wieder hingewiesen wird, also es gibt eben auch eine ganz, ganz spannende Studie, und die Nutzenden waren sich schon bewusst, dass das irgendwo eine künstliche Intelligenz und auch eine Maschine ist. Und trotzdem bauen sie eben irgendwo eine Bindung auf. Also das ist einfach doch, ich meine, das ist eben auch sehr spannend, wenn wir uns mal angucken, der erste Chatbot Elisa, der wurde ja schon in den 60er Jahren entwickelt. Und es war ein ganz simpler scripted Chatbot, der quasi immer nur so Begriffe aufgegriffen hat und die eine Frage zurückgeworfen hat. Und die Menschen haben den schon wahnsinnig vermenschlicht. Die wollten teilweise allein gelassen werden, um sich mit diesem Chatbot zu unterhalten und dem ihre Probleme mitzuteilen. Und ich denke, das zeigt einfach dieses Problem auf, dass wir Menschen einfach dazu tendieren und da auch eine Bindung aufzubauen. Und das, ich denke, das ist trotzdem ein ganz wichtiger Schritt und vor allem eben diese Aufklärung, die wir eigentlich, egal ob wir jetzt Chatbots als Lernbuddies oder eben für diese persönlichen Zwecke nutzen. Also ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir grundlegendes Wissen über künstliche Intelligenz und Chatbots haben und eben auch uns mit diesen Gefahren auseinandersetzen und uns eben auch bewusst sind, dass es hier einfach die Antworten auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Also ich denke, das nimmt dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen die Magie, sage ich jetzt mal. Aber sicherlich ist das irgendwo auch ein Schutz und das ist ganz wichtig. Und ich meine, wir haben natürlich trotzdem dieses Problem der vulnerablen Gruppen. Und das sind dann oft diese Menschen, die gefährdet sind. Das sind einfach oft vulnerable Gruppen. Und da muss man sich natürlich auch sehr, sehr gut überlegen, wie gehe ich damit um. Aber es gibt eben auch diese Studie, die ich jetzt vorhin angesprochen habe. Also die da war das eben auch sehr spannend, dass zum Beispiel 30 Nutzende angegeben haben, dass der Chatbot sie vor einem Suizid bewahrt hat. Und die wurden gar nicht explizit danach gefragt. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass es zum Beispiel eine sehr, sehr große Zahl gibt, die wirklich enorm profitieren. Und es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass Chatbots motivieren können, wieder mehr in die echte Welt zu gehen und echte Kontakte mit Menschen zu knüpfen sozusagen. Also es ist wirklich eine Balance, die man hier irgendwie finden muss. Ich denke, wir stehen einfach noch am Anfang und ich kann deshalb sehr, sehr gut verstehen, dass Hochschulen jetzt hier vielleicht einfach noch so ein bisschen abwarten wollen. Eine Lösung ist eben quasi, wie gesagt, die Chatbots so ein bisschen enger zu halten in ihren Antwortmöglichkeiten und sie vielleicht auch nur für sehr spezifische Zwecke freizugeben. Also zum Beispiel Prüfungsangst, ja, oder Stress im Alltag und vielleicht eben wirklich zu gucken, dass man es hinkriegt, dass sie in ernsteren Fällen dann die Nutzenden weiter überweisen an professionelle Hilfsangebote.
Mhm. Gut, du bist aber ja auch einen Schritt weiter gegangen und hast dann von sogenannten Super Companions gesprochen, die Studierende vielleicht zukünftig durchgängig begleiten können bei ganz unterschiedlichen Aufgaben, so wie ich das verstanden habe. Was sind das für Aufgaben und was für ein System stellst du dir da vor?
Ja, genau. Also es ist ja so, dass es wird ja schon relativ viel auch geforscht jetzt an sogenannten Lernbuddies. Also wie kann ein Chatbot mir helfen, besser zu lernen, indem er mich auch abfragt, indem er vielleicht Inhalte für mich umformuliert, zugänglich macht. Dann gibt es ja auch die Chatbots im Servicebereich. Da haben wir ja heute den Jan hier, der da Experte ist. Es gibt auch Chatbots, die ich als digitale Kopie verwenden kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Chatbot nehmen und den mit allen Arbeiten zum Beispiel von Aristoteles sozusagen füttern und dann mit ihm kommunizieren, als würde ich eben mit Aristoteles kommunizieren. Und das macht einfach das Lernen sehr interaktiv und spannend. Und in meinen Augen gibt es aber eben diese vierte Säule und das könnte eben die Nutzung von Chatbots auch zur psychischen Unterstützung von Studierenden sein und die wird in meinen Augen noch nicht genug genutzt. Und das finde ich, es muss ja auch nicht sein, dass der Chatbot generell darauf programmiert ist, immer als Therapeut oder Therapeutin zu agieren. Es kann ja auch reichen, dass er vielleicht kleine Tipps gibt zur Achtsamkeit, zur Entspannung oder vielleicht auch auf Hilfsangebote hinweist in meiner Umgebung oder vielleicht auch auf Vernetzungsmöglichkeiten, sich da an meine Interessen anpasst zum Beispiel. Vor kurzem gab es, das ist im Harvard Business Review erschienen, eine Umfrage, dass tatsächlich die Nutzung von Chatbots als Therapeut oder Therapeutin oder Companion auf Platz 1 ist, der Use Cases von generativer KI. Das ist natürlich enorm und genau, das erschwert es auch so ein bisschen, weil ich arbeite eigentlich an verschiedenen Veröffentlichungen im Moment und dann kommt immer irgendwie wieder eine neue Studie oder Zahl raus, die man dann irgendwie noch einbauen möchte.
Was planst du nun als nächstes in deiner Rolle als Future Scout?
Generell arbeite ich vor allem gerade an einem Blogpost und für diesen führe ich auch Interviews durch mit Expertinnen auf dem Gebiet und anschließend an dem Blogpost möchte ich eben mit Tina Bassner vom Hochschulforum Digitalisierung ein Hangout zusammen organisieren und da möchten wir einfach mal gucken, wie groß das Interesse ist und eben je nach Interesse dann auch weitere Veranstaltungen planen.
Mhm. Super. Okay, das ist schön und wenn es da Termine gibt, dann werden wir die auch gerne bekannt geben, wie immer in unseren Shownotes. Aber dann danke ich dir erstmal soweit für deine Darstellung, deine Arbeit und dann würde ich jetzt gerne Jan mal fragen. Jan, du bist Masterstudent im Bereich Management und Technology mit Schwerpunkt Informatik an der TU München. Wie bist du in das Programm gekommen? Was war deine Vorarbeit und was hast du daraus mitgebracht an Erkenntnissen?
Danke dir, Stefan, und vielen Dank, dass ich auch hier als Scout mit dabei sein kann in dem Podcast und auch hier nochmal etwas über meine Erfahrungen oder generell die Projekte berichten kann und hoffentlich noch mehr Leute damit erreiche. Genau, zum Hintergrund. Also ich bin dem KI-Campus schon sehr lange verbunden. Ich hatte damals vor jetzt knapp 2 Jahren, ist das im Sommer gewesen sein, Florian mal auf dem KI-Festival in Heilbronn bin ich ihm begegnet beim Stand. Ich bin einfach hinzugegangen, meinte, hey, wir sind 2 Studis, wir machen KI-Workshops, wir bringen verschiedensten Leuten KI-Themen bei und Florian fand es so cool, dass er gesagt hat, ey, ich mag euch, ich wollte nicht mal einen KI-Kurs auf dem KI-Campus entwickeln. Und da ging die Reise tatsächlich los, also vor 2 Jahren mit diesem Kurs auf dem KI-Campus, der bis heute noch immer noch live ist. Also ich denke, den finden dann auch Interessierte in den Shownotes natürlich, wenn sich den jemand kostenlos Absolut. Anschauen möchte.
Ja, Jan, ganz kurz nur, weil vielleicht nicht alle Florian kennt. Florian Rampelt ist der Leiter des Programmbereichs Future Skills und KI und war lange Zeit auch der Geschäftsstellenleiter des KI Campus. Und genau, das ist natürlich total schön, dass du das erwähnst, denn dieser Kurs war für uns immer ein besonderer Kurs, weil er von Studierenden gemacht wurde und sehr erfolgreich war und eben sehr tollen Einführungen gegeben hat in das Thema Prompting. Und was hast du jetzt danach gemacht? Du hast ja nicht nur diesen Kurs entwickelt, sondern du bist ja auch stark an einer Chatbot-Entwicklung mit beteiligt gewesen. Was war das für ein Chatbot an der TUM?
Ja, genau, von dem Kurs ging es dann irgendwie von einem zum nächsten bis dann zu dem Punkt, dass die Geschäftsführerin der School of Management, Barbara Tasch, auf den Kurs aufmerksam wurde, auf irgendwie uns, Henry, Zalbertus und ich, Henry, mit dem mache ich eigentlich alles zusammen schon seitdem, und meinte, hier, wir haben so ein bisschen das Problem bei uns in der Administration, dass sehr viele Studis sehr viele Fragen stellen an unsere Hochschuladministration und wir durchaus auch mal überlastet sind und auch oft die Fragen, die reinkommen, sehr repetitiv sind. Und ihr macht ja KI-Themen, könntet ihr euch vorstellen, für uns so einen KI-Chatbot selbst zu bauen, der dann diese Fragen abfängt und für die Studis dann direkt beantwortet, ohne dass wir da wirklich drauf schauen müssen. Und zum ersten Zeitpunkt, das war im Dezember 2023, genau, waren wir so, ja, klar, können wir machen, aber wussten eigentlich gar nicht so genau, ob wir das können. Aber wir haben einfach mal schlichtweg gesagt, ja, wir probieren es mal. Und von einem zum nächsten haben wir dann über Umwege mit einem super coolen und multidisziplinären Team an der TUM den Chatbot auf die Beine gestellt, der bis heute noch live ist, den man unter einer TUM-Webseite chat.it.tum.de einfach findet, dort seine Fragen reinschreiben kann und Antworten bekommt, die dann auf den ganzen Dokumenten, die in der School of Management alle möglichen administrativen Fragestellungen beantworten, für dich die Antworten zurückgibt, ohne dass du dem Studierenden-Support schreiben musst, außer natürlich die Frage kann nicht beantwortet werden. Mhm. Das war so ein bisschen das Ausgangsprojekt, wo ich dann auch ins Future Scouts Programm.
Und wenn du dir da nochmal darauf zurückblickst, würdest du sagen, das ist ein guter Weg, dass man aus der Hochschule heraus mit dem eigenen Personal, mit Studierenden, die eigentlich ja erstmal wirklich, wie du sagst, auch noch gar nicht die Ahnung haben, so ein Projekt aufzubauen, oder ist es nicht geschickt, da einfach zu sagen, wir kaufen uns das ein?
Das ist eine gute Frage und ich würde aus einer heutigen Perspektive sagen, überlegt es euch zweimal, weil der Markt so unglaublich schnell sich weiterentwickelt hat mit den ganzen Tools, mit denen man sehr, sehr einfach KI-Chatbots bauen, die, sage ich jetzt mal, in unserem Schema nur Fragen aus Dokumenten beantworten. Und das mittlerweile so einfach und ohne Programmierskills, man sich sowas aussetzen kann, dass ich das immer erstmal mit einem Tool bauen würde, was ich mir beschaffe. Und das kostet auch nicht viel Geld, das kriegt man relativ günstig schon, und das einfach mal teste. Mhm. Und wenn das nicht gut funktioniert, man merkt, die Dokumente, die wir intern haben, sind zu komplex. Also komplex heißt, da sind viele Abbildungen drin, die die KI nicht gut lesen kann in PDFs. Da gibt es technische Problematiken. Im zweiten Schritt dann zu sagen, okay, wir setzen uns mal zusammen hin, überlegen, haben wir motivierte, schlaue Studis bei uns an der Uni und wir machen mit dem zusammen ein Projekt. Und ich würde dann sagen, in unserem Fall hat es funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es an vielen anderen Hochschulen genauso gut funktionieren kann. Also das technische Umsetzen von KI-Tools mit Studiteams ist meiner Meinung nach auf jeden Fall möglich. Man sollte es nur abwägen, weil der Markt eben so super schnell sich entwickelt und man die Zeit in die Entwicklung nicht unnütz verschwenden ist schwer. Man lernt ja trotzdem natürlich was, aber die Zeit, die man da reinsteckt, auch in das Testen von Tools setzen könnte, die man dann auch einfacher verwenden kann.
Hast du jetzt sehr diplomatisch auf meine bisschen ketzerische Frage geantwortet, aber letzten Endes ist ja klar, du sitzt jetzt hier in unserem Podcast und kannst sehr fachkundig darüber Auskunft geben, wie so ein Prozess abläuft, was für Entscheidungen da notwendig sind. Und ich glaube, damit beweist du ja auch, dass letztlich die Hochschule gewonnen hat, weil sie ja auch solche Ansprechpartner und eben Experten selbst hervorgebracht hat. Also das liegt doch auf der Hand und wahrscheinlich hast du das auch ganz gut moderiert, wenn du sagst, es geht eben um eine Mischung und man muss da auch eine Risikoabschätzung mit betreiben. Aber was ist jetzt der nächste Schritt? Du bist ja über dieses Projekt einfach wirklich zum Experten erstmal geworden und bist in dieses Programm reingegangen. Was hat dich denn motiviert, am Future Scout Programm teilzunehmen?
Primär die Tatsache, dass ich so Erkenntnisse, wie ich sie jetzt gerade hier nochmal aufgezeigt habe, an eine noch größere Menge an Menschen zu bringen. Also diese Insights, die ich aus dem Projekt gewonnen habe und bis heute gewinne. Also das Projekt ist ja noch nicht fertig, auch wenn ich jetzt nicht mehr operativ drin bin, bekomme ich ja mit, wie es weitergeht und wie sich Technologie weiterentwickelt und wie das organisatorisch auch weitergehen soll. Und ich glaube, diese Erkenntnisse aus der Praxis, die auch gerade jetzt für mich als Studierender, der ist das schon ziemlich einzigartig und ich wollte das eben gerne in eine größere, in eine breitere Masse bringen einmal. Das war der erste Punkt, dass einfach mehr Leute davon hören, dass sich viele Leute auch die Zeit und die Erfahrung sparen können, wenn ich sie einfach mal so gut zusammengefasst irgendwie präsentiere. Das zweite Thema ist natürlich daraus folgt, oder da sich die Technologie so stark weiterentwickelt, bin ich einfach super involviert noch, was das Scouten von neuen Technologien, neuen Möglichkeiten, anderen Institutionen, was die ausprobieren oder was auch an anderen Institutionen funktioniert und was nicht, super interessiert und halte mich da einfach über verschiedenste Wege, ob das jetzt Events sind, Podcasts, Videos, Gespräche, auf dem Laufenden und trage da so diese Erkenntnisse auch zusammen oder verändere auch meine ursprüngliche Haltung, die eigentlich war, entwickelt das mit euren Studis selber, weiter zu, probiert es vielleicht doch erstmal mit einem eigenen Tool, mit einem gekauften Tool und geht dann dazu über, wenn ihr sagt, es funktioniert nicht, wir bauen es selber. Dass ich eigentlich nur versuche, up to date zu halten, wie sollte man in Zukunft mit KI-Chatbots, selbstentwickelten KI-Chatbots in der Administration umgehen? Und so wie Melina gesagt hat, bei mir ist das schwierig mit Studien, weil das eben ein sehr praxisnahes Thema ist. Also das ist wissenschaftlich, sage ich mal, etwas mau, zumindest von dem, was ich finde. Aber aus der Praxis gibt es eben super viel Erfahrung. Und da halte ich mich einfach über verschiedenste Wege auf dem Laufenden.
Also du sagtest schon, Studien sind bei dir nicht so die erste Anlaufstelle. Das heißt, du arbeitest du da auch konkret jetzt mit anderen Hochschulen zusammen oder beschränkt sich das eigentlich doch weiterhin auf die TUM? Wie gehst du in die Breite? Wie kriegst du mit, was im Ausland passiert? Da haben wir auch schon gehört, dass da sehr viele Impulse kommen, einfach aus anderen Ländern, wo man vielleicht schon ein Schrittchen weiter ist.
Klar, ich hatte, um jetzt vielleicht ein Beispiel zu nennen, waren wir auf der OEB in Berlin als Future Scout Gruppe. Und hatten da eben die Möglichkeit über Oliver Janoschka.
Kurze Ergänzung auch hier für unser Publikum. Oliver Janoschka leitet das Hochschulforum Digitalisierung im Stifterverband. Und die OEB ist eine Konferenz für technologiegestütztes Lernen und Training.
Hatten über Oliver die Möglichkeit, den Deputy CIO der Arizona State University kennenzulernen, weil die Arizona State University natürlich dort mit ihm vor Ort war. Aber gerade auch, weil die dort einen sehr, sehr spannenden strategischen Ansatz hatten, was die Verwendung von KI-Tools in der Administration, aber natürlich auch gesamtuniversitär angeht, wer als natürlich als CIO oder den Gesamtüberblick hat. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass eben gerade durch die Kanäle des Stifterverbands oder des Hochschulforum Digitalisierung in dem Fall man super gut einfach an die Connections ins Ausland auch kommt und ich so einfach sehr, sehr pragmatisch in Gespräche komme mit verschiedensten Leuten. Demnächst auch.
Ja. Aber danke, das vielleicht, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber vielleicht kannst du kurz das Beispiel doch nochmal, weil es das plastisch macht, was bedeutet Erfahrungstransfer, was sind gute Beispiele, was genau findet da statt an der Arizona State University?
Was mir hängen geblieben ist aus dem Gespräch, ist, dass sie mit einem Bewerbungsverfahren für KI-Tool-Lizenzen arbeiten und generell für KI-Projekte. Also wenn jetzt, man sagt jetzt nicht, wir beschaffen mal 15.000 ChatGPT-Premium-Lizenzen, damit wir so jedem Studierenden an der Hochschule und jedem Mitarbeiter einen faire, gleichen Zugang zum KI-Tool geben, sondern wir wollen das natürlich auch aus Kostengründen, aber auch primär aus dem Grund, wir wissen noch nicht so selber, was die Technologie kann und wer davon am meisten profitiert, wollen wir das ein bisschen umdrehen und sagen, wenn du es möchtest, bewirb dich durch ein ganz simples Bewerbungsverfahren, durch eine Forms bei uns mit einer konkreten Projektidee. Und wenn du das Projekt dann fertig hast und nachdem du eine Lizenz bekommen hast, musst du uns darüber auch berichten, dass wir das wiederum in unsere Wissensdatenbank einspeisen können, damit andere, die sich gar nicht damit auskennen, aber aus der echten Praxis hören und lesen können, was hat denn jemand anderes damit gemacht? Und es hat sich so eine positive Schleife entwickelt, wo alle möglichen Leute sich jetzt bewerben und natürlich da so eine Wissensdatenbank anspeisen mit Use Cases, was ja viele mal wollen. Ich möchte wissen, was sind meine Use Cases bei uns? Und dann hat das so gelöst. Und das fand ich super smart bei deren Ansatz.
Ja, das klingt wirklich gut und ich bin gespannt, wann wir dann die erste Hochschule hier finden, die das aufgreift. Vielleicht ja, nachdem sie den Podcast gehört haben, wer weiß. Okay, aber danke dir erstmal für deinen Einblick. Und jetzt würde ich gerne nochmal Jasmin fragen, was steht an? Also wo seid ihr jetzt aktuell mit den Future Scouts? Was sind die nächsten Schritte und wo sollte man drauf achten, um auch wirklich zu partizipieren an den Ergebnissen?
Also in den nächsten Monaten sind, eben ist ja auch schon ein bisschen angeklungen durch Milena und auch Jan, weitere Diskursbeiträge oder eine Veröffentlichung von Diskursbeiträgen geplant. Das heißt, es soll nicht nur intern beobachtet und gemonitort werden, sondern ganz zentral ist für uns eben auch diese Erkenntnisse aus der Future Scouts Initiative für Interessierte, vor allem eben GestalterInnen, an Hochschulen, EntscheiderInnen an Hochschulen und in Politik so aufzubereiten, dass eben diese Impulse auch an der richtigen Stelle ja gesetzt werden können und eben auch Veränderungen mit vorantreiben. Vielleicht ganz, oder so einer der nächsten Schritte, unter anderem beim University Future Festival, einige Beiträge auch aus dem Future Scouts Kreis. Außerdem, ja, Melina hatte ja gerade schon das Hangout angesprochen. Vielleicht darf ich anstelle von Jan auch den Werbeblock noch einführen, dass im Mai, am 21. Mai von 12 bis 1 Jan auch ein Q&A und ein kurzes Webinar zu der Chatbot-Entwicklung in der TUM anbietet. Können wir sicher auch in den Shownotes nochmal verlinken und da eben Interessierte auch Einblicke gewinnen können und eben auch mit diskutieren können, beziehungsweise eine Möglichkeit für eben diese Transferbrücken erhalten. Und daneben arbeiten wir eben auch dran, das Programm weiter auszubauen. Also das heißt ganz konkret, dass wir im Sommer auch weitere Future Scouts zu anderen Zukunftsthemen aufnehmen werden und wollen. Und ich würde sagen, in dem Sinne sozusagen stay tuned. Da kommt noch einiges. Und wie gesagt, es ist auch eine Pilot, oder es läuft gerade im Pilot. Das heißt, wir entwickeln das Programm eben auch gemeinsam mit den Studierenden weiter und aus. Und da, ja, wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einiges geben, woran eben auch interessierte Netzwerkmitglieder dann auch Anteil nehmen können. Und neben Jan und Melina gibt es in der Pilotkorte ja noch zwei weitere Future Scouts, Daria Berndt und Johannes Schleiß, und auch von deren Seiten und in ihren Vorhaben Aktivitäten geplant, um eben auch mehr Menschen mit den Erkenntnissen aus dem Future Scouts-Kreis zu erreichen.
Super, das klingt wirklich sehr gut und wir werden das im Blick behalten und werden auch sämtliche Links, wie jetzt schon mehrfach gesagt, gerne hier zur Verfügung stellen und hoffen dann viele mitzunehmen, die ihr damit erreichen könnt. Ja, also vielen Dank heute, dass ihr dabei wart in der 20. Folge und spätestens, denke ich, sehen wir uns dann beim University Future Festival im Mai.
Danke, ciao.
Bis bald.